HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge HMS und jetzt. In dieser Folge ist Sarah Berg zu Gast. Sarah hat von 2014 bis 2016 an der Hamburg Media School studiert. Heute arbeitet sie im Business Development Team des Zeit Verlags. Seit ihrem Abschluss an der HMS hat Sarah viele Stationen durchlaufen, darunter der Klamp Verlag, About You und ProSiebenSat.1. Wie ihr die Gruppenarbeiten bei Ulrike Meyer im späteren Berufsleben geholfen haben und welche Erfahrungen sie als Führungskraft während der Corona-Pandemie gemacht hat, davon berichtet sie in dieser Folge. Viel Spaß! Hallo liebe Sarah, schön, dass du heute da bist. Wir nehmen heute an einem Samstag auf, wir sind ganz allein in der HMS. Es fühlt sich ein bisschen an wie nachts im Museum.
Aber auch schön, wieder hier zu sein, so ganz in Ruhe. Und vor allen Dingen auch, habt ihr es sehr gut, dass ihr nicht mehr so viel Wochenendunterricht habt, so wie wir damals. Wir waren ja regelmäßig am Wochenende hier. Nee, aber sehr schön, wieder hier zu sein und irgendwie viele Erinnerungen, die wieder hochkommen.
Ja, wie geht's dir so damit, wieder hier zu sein? Mehr Positives, mehr Negatives?
Doch, total positiv. Also irgendwie, heute scheint ja auch noch so schön die Sonne und das erinnert an viele lustige Nachmittage und Partys, die wir hier auf diesem Balkon vor allen Dingen da draußen verbracht haben, mit unserem Jahrgang und den anderen Jahrgängen. Aber jetzt hier in diesem Raum auch Erinnerungen an viele Vorbereitungsstunden vor Praxis, Präsentationen und Nächte, die wir hier durchgemacht haben. Aber alles in allem total positive Erinnerungen, ja.
Schön, ja. Für all diejenigen, die uns gerade nicht sehen können, kleiner Audiokommentar. Wir sitzen im Raum 210, direkt am Balkon. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen traditionell der Raum, wo man anfängt zu studieren, oder?
Unser Klassenraum war der da hinten in der Ecke. Aber hier wurden, also hat auch viel Unterricht stattgefunden. Und vor allen Dingen gefühlt haben hier auch immer die Partys stattgefunden oder gestartet. Von daher, ja, hier auch sehr viel Zeit verbracht in diesem Raum.
Ja, das hört man häufiger, dass der legendäre Balkon schöne Stunden bereitet hat.
Absolut, absolut. Ja, immer nach den Klausurenphasen besonders haben hier dann alle irgendwie ihre Sektflaschen ausgepackt und auf die Ferien angestoßen und wirklich sehr viele lustige Stunden hier verbracht.
Schön, schön zu hören auf jeden Fall. Ich habe mir dein Profil angeguckt bei der HMS und habe gesehen, dass wir beide gebürtige Hessinnen sind. Seit mittlerweile 14 Jahren bist du jetzt Wahlhamburgerin.
Gott, ja.
Wie ist es zustande gekommen? Wie bist du nach Hamburg gekommen? Erzähl mal.
14 Jahre, verrückt. Ich hätte nicht gedacht tatsächlich damals, dass es so lang wird. Ich habe damals tatsächlich ein bisschen gehadert mit der Studienwahl. Ich konnte mir irgendwie alles und nichts vorstellen. Also von Kunstgeschichte über Kulturwirtschaft bis zu Jura war irgendwie alles mal dabei in den Überlegungen. Habe mich aber immer tatsächlich auch schon für Medien interessiert. Wir waren irgendwie so eine Magazinfamilie, hatten lustigerweise viele Gruner-Abos, was ich dann auch erst im Nachhinein gemerkt habe. Damals wusste ich nicht, aus welchem Verlag diese Magazine kommen, aber bin irgendwie total damit aufgewachsen, dass man immer ganz viele Magazine zu Hause hatte. Vielleicht hat mich das dann auch so in meiner Wahl beeinflusst. Bin dann nach dem Abi aber erstmal weit weg von zu Hause nach Australien, um da, also nicht klassisch Work and Travel, aber um da so ein bisschen Arbeitserfahrung zu sammeln. Habe dann Praktikum gemacht und dann im Melbourne Museum gearbeitet für 6 Monate. Und aus diesem Hadern heraus habe ich mir dann überlegt, welcher Studiengang ermöglicht mir eine breite Auswahl. Also wo muss ich mich wenig festlegen? Ich glaube, das geht ehrlicherweise vielen so, die dann BWL studieren. Und habe mich dann eben dazu entschieden, BWL zu machen und mich da dann aber schon relativ früh eben dann auch so für diesen Medienbereich entschieden. Aber genau, also sprich, das BWL-Studium hat mich dann, ich habe mich an vielen Unis beworben, eigentlich in ganz Deutschland, habe mich dann ehrlicherweise auch ein bisschen für die Stadt entschieden. Habe mich gefreut, dass es in Hamburg geklappt hat, weil ich irgendwie immer Lust hatte, genau wie du gesagt hast, wir kommen beide aus Hessen, ich komme aus Darmstadt, war auch total schön da, aber mich hat es irgendwie immer dann nochmal mehr in eine Großstadt gezogen und dann standen verschiedene Städte zur Auswahl und ich habe mich dann eben für Hamburg entschieden. Und genau, habe dann hier an der Uni Hamburg Betriebswirtschaftslehre studiert und dann hat sich irgendwie von Schritt zu Schritt oder beziehungsweise immer wieder der nächste Schritt ergeben. Ich dachte eigentlich, ich mache hier den Bachelor und dann gehe ich vielleicht nochmal ins Ausland. Und dann hat es aber irgendwie immer gepasst mit dem nächsten Schritt und letztendlich bin ich irgendwie bis jetzt hier hängen geblieben. Aber es gibt ja auch schlimmere Orte, an denen man leben
kann. Das auf jeden Fall. Hamburg hat auf jeden Fall seinen Reiz. War Hamburg dann auch ein Grund, an die Hamburg Media School zu kommen oder wie hast du da deine Entscheidung getroffen?
Tatsächlich war Hamburg da eigentlich gar nicht der Grund, weil ich eigentlich nach dem Bachelor eher nochmal was Neues sehen wollte und da zum Beispiel an die Niederlande gedacht habe und mir verschiedene Studiengänge auch in Amsterdam und Groningen angeschaut habe. Also genau, Hamburg war schön, aber nicht der Grund. Ich bin auf die Hamburg Media School aufmerksam geworden im Bachelorstudium, weil ich meine Bachelorarbeit am Lehrstuhl für BWL der Medien oder im Fach BWL der Medien geschrieben habe. Und die Professorin damals, Insa Sjurz, war gleichzeitig auch Geschäftsführerin von der HMS. Und deshalb haben verschiedene Veranstaltungen, die wir damals im Rahmen dieses Kurses hatten, hier an der HMS in den Räumlichkeiten hier in der Finkenau stattgefunden. Und so kam der erste Kontakt zustande. Dann habe ich mir angeschaut, was man hier so studieren kann und fand sie irgendwie nett und besonders eben auch den Studiengang Medienmanagement für den Master sehr interessant, weil für mich da schon relativ feststand, dass ich mich in die Richtung auch weiterentwickeln möchte. Genau. Und und so kam ich auf die HMS, habe dann hier wirklich klassisch auch bei einer Veranstaltung teilgenommen, die es wahrscheinlich immer noch gibt. Studieren, probieren hieß es damals. Da konnte man für einen Mittag in einer Unterrichtsstunde teilnehmen. Das war damals Projektmanagement bei Ulrike Meyer.
Ah, das gibt's in der Tat noch, ja.
Genau, das gibt's noch. Und danach dachte ich, okay, puh, das wird auf jeden Fall anspruchsvoll. Also Frau Meyer ist ja immer, ich glaube, alle lieben sie spätestens zum Schluss des Studiums und wissen sie und ihre Expertise sehr zu schätzen. Aber sie ist natürlich schon auch tough und damals dachte ich aber inhaltlich wirklich richtig cool und eigentlich so die Richtung, in die ich gehen will und mich weiterentwickeln möchte in einem Masterprogramm und habe mich dann auch nach Gesprächen mit verschiedenen Kollegen bei Gruner, wo ich nach dem Bachelor dann ein Praxisjahr gemacht habe, die auch an der HMS studiert haben, dann auch dafür entschieden, hier den Master zu machen.
Das war bestimmt ein großes Kontrastprogramm von der großen Uni Hamburg. BWL ist ja traditionell auch ein sehr großer Studiengang. Dann auf einmal die HMS mit wie vielen Leuten, wie viele wart ihr da?
Absolut. Also wir waren die Maximalanzahl, die zumindest damals sozusagen erlaubt war für den Medienmanagement-Jahrgang, nämlich 25 Leute. Und das war ein kompletter Kontrast zur Uni Hamburg. Also Uni Hamburg war wirklich, man wurde so ins kalte Wasser geschmissen und hat dann da irgendwie versucht, so seinen Weg zu finden und rauszufinden, wo Tutorien stattfinden und wie man sich jetzt am besten auf diese Klausuren mit 400 Menschen im großen Hörsaal vorbereitet, was auch seinen Reiz hat. Und ich bin total froh, dass ich das gemacht habe, weil man da wirklich ja so diese Selbstständigkeit gelernt hat. Man hat gelernt zu lernen, würde ich sagen, und sich da so selbst durchzukämpfen. Das klingt jetzt härter auch, als es war, aber trotzdem irgendwie wirklich ein Kontrast mit so vielen Menschen auch. Man konnte froh sein, wenn man in der O-Woche so seine Leute kennengelernt hat, weil sonst ist natürlich Hamburg so als Großstadt auch relativ anonym im Vergleich zu anderen kleineren Studienstädten. Und an der HMS war es wirklich komplett anders. Man hatte das Assessment Center, da hat man dann schon die ersten Leute kennengelernt und dann auch wirklich spätere Kommilitonen, die auch zu guten Freunden geworden sind. Das sind auch irgendwie lustige Erinnerungen. Wir waren alle total aufgeregt an dem Tag und haben uns alle total gefreut, dass es dann geklappt hat. Ja, und dann ist man da mit 25 Leuten und das ist eigentlich wieder ein bisschen wie Schule. Oder eigentlich ist es eigentlich Schule. Man hat so seinen Stundenplan und hat seine Klasse und die Dozenten, die irgendwie wie Lehrer werden, die man jede Woche sieht. Und es ist, ja, irgendwie hat man, ist schon auch so eine privilegierte Lernsituation, muss man ja wirklich sagen, weil man alles irgendwie so vorbereitet bekommt und man weiß, welchen Weg man da geht und dann muss man sich einfach bestmöglich einbringen. Aber so dieses Studiengefühl, was man an der Uni Hamburg hatte, fehlt da. Aber das war auch dann wiederum eine perfekte Kombination für mich, weil ich eben so das Beste aus beiden Welten hatte. Also einmal, genau, diese große Uni Hamburg und dann eben dieses begleitete sehr spezialisierte Lernen, die Praxiserfahrung, diese Praxisprojekte, die man ja auch hatte, die sehr besonders waren, weshalb ich mich tatsächlich auch für die Hamburg Media School entschieden habe, zumindest unter anderem wegen der Praxisprojekte. Und sowas gab es eben an der Uni Hamburg in der Form natürlich nicht.
Welche Praxisprojekte hattest du da so?
Meine Praxisprojekte hatte ich einmal für das Hamburger Abendblatt. Da ging es damals darum, eine Content-Strategie zu entwickeln und eine Paywall-Strategie eigentlich. Heute sind die Verlage natürlich alle schon viel weiter als damals. Das ist jetzt 9 Jahre her. Es müsste so 2015 gewesen sein. Ich gehöre zum Jahrgang MM16 und Praxisprojekte dann 2015. Und da ging es ja erst so richtig los mit den Paywalls bei den Tageszeitungen auch. Und da haben wir uns dann eine Strategie überlegt, wie so eine Verschrankung aussehen könnte, für welche Inhalte, mit welchen Preisen. Das war das erste Praxisprojekt. Dann hatten wir ein Praxisprojekt für den NDR. Da ging es um die Employer Branding Strategie und das Ziel auch, ja, jüngere Zielgruppen zu erreichen, die beim NDR starten wollen. Das war auch total interessant, aber natürlich ganz anderes Thema. Und das dritte Praxisprojekt war mein erster Kontakt zur Zeit, wo ich ja heute bin, ein Projekt für die Zeitakademie, wo es auch darum ging, eine Strategie zu erarbeiten, wie man, ob man da mit einem Abo-Modell arbeiten soll, mit welchen Preisen, also eigentlich eine Monetarisierungsstrategie für die Zeitakademie. Auch ein echt interessantes Projekt. Ja.
Ja, schön, dass du da schon dann deinen späteren Arbeitgeber kennenlernen durftest, auch wenn natürlich dann noch einige Stationen dazwischen waren. Du hast ja einen ganz großen Praxisbezug. War das für dich irgendwie schwierig, deine Werkstättenjobs unter einen Hut zu bekommen mit der Uni, oder war das irgendwie vereinbar für dich?
Mir war das total wichtig, dass ich das weitermachen kann. Ich habe es ja vorhin schon so kurz angeschnitten, dass es mir auch nach dem Bachelor total wichtig war, erstmal aus diesem Uni-Alltag rauszukommen und wirklich Praxiserfahrungen zu sammeln. Und damals eben der erste Schritt dann auch in die Verlagswelt mit einem Praktikum bei Gruner und Jahr in der Vermarktung der Food- und Living-Titel damals. Und das war wirklich richtig gut auch die Entscheidung für mich persönlich, weil ich unter anderem auch zwei richtig tolle Chefs hatte, die mir wirklich, ja, die mich in alle Termine mitgenommen haben mit den Chefredaktionen und in Kundentermine. Und ich habe da einfach richtig wertvolle Einblicke für mich bekommen. Und für mich war es eben wichtig, weil das Studium an der Uni Hamburg natürlich teilweise schon sehr theoretisch war. Also eben nicht dieser konkrete Praxisbezug, den man dann an der HMS hat. Und deshalb hatte ich da einfach den großen Wunsch, auch nochmal zu sehen, wie das dann wirklich in der Realität aussieht, wo diese und wie diese Inhalte dann Anwendung finden und für mich auch einfach Orientierung und dann auch nochmal wirklich so dieses Validieren, kann ich mir das wirklich vorstellen, in die Verlagsbranche zu gehen, sind Medien wirklich die Richtung oder der Weg, den ich gehen möchte, um dann auch nochmal, ja, für mich zu wissen, ist dieser Master an der Hamburg Media, also beziehungsweise zu der Zeit war das noch nicht 100% entschieden, aber trotzdem dann eben auch nochmal gut, um zu wissen, dass ich dann den Master auch wirklich Richtung Medienmanagement machen will und nicht vielleicht doch in eine andere Richtung. Das hätte ja auch ein Ergebnis sein können. Genau, also das so der Weg zu Gruner, und dann war es für mich eben auch, also einmal um Geld zu verdienen, das war natürlich auch ein Grund, aber auf der anderen Seite eben auch, um weiterhin eben, ja, diesen Praxisbezug zu haben und da auch nochmal so einen Kontrast auch zu diesem Studienalltag, der ja doch auch viel Zeit in Anspruch genommen hat, dann zu haben. Also Ausgleich ist vielleicht zu viel gesagt, aber es war für mich eine gute Kombi und auch gut unter einen Hut zu bringen.
Dafür gibt's ja auch diesen berühmten Freitag, wo man zum Glück dann frei hat. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war damals.
Der berühmte Freitag? Nee, ich glaube, den gab's bei uns nicht. Zumindest erinnere ich mich nicht daran. Nee, also, ich glaube, ja.
Bei uns ist glücklicherweise so, dass wir freitags immer frei haben, ja, um eben den ganzen Werkstudentenjobs nachzukommen, aber.
Ja, so lässt sich das natürlich auch noch besser vereinbaren. Ja. Das war bei uns damals ein Thema, und eigentlich, an der HMS studiert man ja in Trimestern und dann immer so von Trimester zu Trimester dann wieder der Abgleich, auch damals mit der Abteilung, wann kann ich arbeiten, welche Tage passen, aber trotzdem, auch das hat ganz gut geklappt.
Aber es ist ja schön zu hören, dass eure Verbesserungsvorschläge dann angekommen sind und wir davon profitieren
Sehr
dürfen.
Gut.
Also vielen Dank.
Sehr gern.
Ja, die Kurse in der HMS legen ja auch viel Wert, mit der Praxis irgendwie verzahnt zu sein und einen Praxisbezug zu haben. Gibt es da irgendwelche Kurse, an die du zurückdenkst, die dich besonders weitergebracht haben mit Blick auf die Berufswelt?
Also generell fand ich es total gut, dass die HMS so einen breiten Einblick in viele verschiedene Disziplinen des Medienmanagements gegeben hat. Also von, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, die juristische Perspektive, viele juristische Fragestellungen, die da thematisiert werden im Studium, über natürlich die klassischen BWL-Fächer, Controlling und Buchhaltung. Auch das war für mich total gut, weil ich das natürlich alles im BWL-Bachelor schon mal durchgekaut hatte quasi. aber mit diesem Praxisbezug, den man jetzt an der HMS hatte, hat das teilweise noch mal viel mehr Sinn gemacht, was man da eigentlich macht. Also auch das war gut. Und was mir aber besonders in Erinnerung geblieben ist, waren tatsächlich Fächer, die man jetzt auch an der normalen oder die ich im Bachelor zumindest nicht hatte. Sowas wie Verhandlungstraining zum Beispiel. Oder auch, ich weiß nicht mehr genau, wie das Fach hieß. Ich glaube, es war sowas wie Medientraining, wo wir dann so Interviewsituationen durchgespielt haben und so weiter. Und man dann selbst auch geschaut hat, wie wirkt man vor der Kamera zum Beispiel. Das waren schon besondere Fächer und die sind mir total in Erinnerung geblieben. Also besonders auch das Verhandlungstraining, weil es mir persönlich auch viel Spaß gemacht hat, weil das dann auch für meine ersten Jobs oder eigentlich eher später dann in der Vermarktung auch teilweise ja natürlich wirklich wichtig war, was man da gelernt hat.
Ja, ich glaube, man bekommt einen ganz guten Rundumschlag, wenn man hier sein MBA macht. 2016 hast du dann deinen Abschluss gemacht, das hattest du schon erwähnt, und dann bist du Referentin der Geschäftsführung geworden. Erzähl da gerne nochmal mehr, wo hast du da angefangen, war das ein guter Job als Start, wie ist es dir so ergangen direkt nach der Uni?
Genau, ja. Ich habe mich dann dazu entschieden, erstmal im Verlag zu bleiben, aber nicht bei Gruner, sondern ich bin dann zur Mediengruppe Klamt gewechselt als Referentin der Geschäftsführung. Das ist ein familiengeführter Verlag, klassischer, also Kerngeschäft eigentlich wirklich Zeitschriften, viel TV, aber auch ein großes Frauenzeitschriftensegment, ganz klassisch. Und die haben verschiedene Standorte, einmal in Hamburg, in Baden-Baden und in Speyer. Und der Kontakt kam damals tatsächlich auch über eine HMS-Absolventin, die dort die Stelle vor mir gemacht hat. Und ich hatte dann so über den Newsletter, den wir alle immer bekommen, wo dann verschiedene Stellen vorgestellt werden, die gerade frei werden, bin ich darauf aufmerksam geworden. Habe damals mit ihr gesprochen und fand das total spannend, so eine mit einer Stelle zu starten, die sehr generalistisch ist, also wo man sich noch nicht so sehr auf eine Disziplin festlegt. Ich hatte ja vorher schon ja einen guten Einblick in die Vermarktung bekommen bei Gruner und fand es da eben nochmal interessant, wirklich so angedockt an die Geschäftsführung zu sehen, wie arbeitet so ein Verlag, welche Bereiche gibt's da, in welche Richtung kann man sich danach dann vielleicht auch entwickeln. Und das war für mich ein super guter Einstieg. Und solche Referentenpositionen sind ja dann auch oft darauf ausgelegt, also es war jetzt nicht vorgeschrieben, aber dass man das so für 2 Jahre macht und dann entscheidet, ob man sich entweder im Unternehmen selbst weiterentwickeln will oder dann nochmal schaut, in welche Richtung man sonst so gehen möchte.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil du hast dann dich dafür entschieden, dich nochmal ein bisschen umzuschauen. Wenn ich das richtig gesehen habe, bist du dann zu About You gegangen, oder?
Genau. Auch das wieder lustigerweise über einen Kontakt der HMS. Also ich war dann genau an dem Punkt, wo es eben für mich oder wo es genau diese Entscheidung brauchte, entwickle ich mich jetzt hier weiter. Die Möglichkeit hätte es auch gegeben. Mein Job war damals sehr printlastig, kann man sagen. Also weil es da hauptsächlich wirklich um das Printmagazin-Geschäft ging, was ich an sich ja wie gesagt sehr spannend finde. Ich hatte aber trotzdem den großen Wunsch, nochmal auch ja digitaler zu arbeiten und auch Einblicke zu bekommen in jüngere Unternehmen, die einfach ein digitales Geschäftsmodell haben. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und auch bei About You war damals eine Alumna von der HMS, mit der ich so ein bisschen in Kontakt war und die damals dann Team übernommen hat und mich dann eben gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, bei ihrem Team zu starten. Und das konnte ich mir dann sehr gut vorstellen. Der Weg war ja auch nicht weit, einmal über den Jungfernstieg vom Gänsemarkt dann zu About You. Und auch der Schritt hat irgendwie, also zumindest im Rückblick macht er für mich sehr viel Sinn. Und ich hatte damals total Lust, auch E-Commerce nochmal besser kennenzulernen. Und ja, war natürlich ein ganz anderes Umfeld dann nochmal als im ersten Job.
Ja, du hast ja schon erzählt, bei Klamt war das sehr generalistisch. Was genau hast du dann bei About You gemacht? Hast du dich da mehr spezialisiert?
Mhm, genau, damals war der Bereich Retail Media im Aufbau bei About You. Das bedeutet, dass wir als Team das Shop-Inventar vermarktet haben. Also eigentlich klassisch, wie es in Verlagen auch passiert. Bei den Online-Medien, da hast du ja auch ein bestimmtes Inventar an Werbefläche und eine bestimmte Reichweite, die da vermarktet wird an Werbekunden. Und genau das Gleiche haben wir gemacht, aber eben in diesem Shop-Umfeld, weil es natürlich für Marken, die im Shop gelistet sind, sehr spannend ist, da auch eine möglichst hohe Sichtbarkeit zu haben, weil es natürlich anders ist als beim klassischen Shopping. Wenn ich durch die Mönckebergstraße laufe, dann gehe ich da in ein Geschäft rein, kann, wenn ich möchte, alles sehen, was da an den Bügeln hängt. Und im E-Commerce ist es natürlich anders, weil man so viele Marken und Produkte theoretisch einkaufen kann. Und genau, das war das Geschäftsmodell. Und ich habe da war da im Fashion-Bereich, sprich wir haben mit ganz vielen Fashion-Brands zusammengearbeitet, haben zusammen Kampagnen entwickelt, haben die teilweise auch dann selbst geshootet mit den Brand-Teams von About You. Und genau, also von daher eigentlich Vorerfahrungen besonders von Gruna, aber dann auch von Klamt mitgenommen, aber eben in einen anderen Bereich, nämlich den E-Commerce, übertragen.
Klingt auf jeden Fall nach einem Kontrastprogramm zu dem klassischen Printgeschäft.
Total, also besonders, aber auch wenn es um die Struktur der Mitarbeitenden geht, muss man auch sagen, weil natürlich bei About You, es war ein super junges oder ist ja immer noch ein sehr junges Unternehmen und Umfeld. Also ich habe damals in meinem Team tatsächlich zu den Ältesten gehört. Das war natürlich anders. Vorher habe ich nämlich war ich die Jüngste, glaube ich, auf der Etage, auf der ich saß. Von daher war das natürlich schon anders. Dementsprechend war auch die Mentalität einfach eine andere. Die Hintergründe der Leute im Team waren auch anders, weil die nicht aus den Medien kamen, sondern ganz diverse Vorerfahrungen hatten, vom Modedesign bis hin zu klassisch E-Commerce. Also das war anders. Und dann auch die Schnelligkeit, mit der bei About You gearbeitet wurde und auch das Geschäft weiterentwickelt wurde, die war auch nochmal eine andere, muss man sagen. Und natürlich auch die Geschäftsmodelle, also klassisch Print läuft jetzt bei der Zeit zum Beispiel sehr gut und auch bei vielen Verlagen, also es hat eine totale Daseinsberechtigung natürlich weiterhin, ist aber natürlich schon ein Bereich, der durch die Digitalisierung teilweise ein bisschen herausfordernder wird, also besonders, wenn man sich jetzt die Printmedien anschaut. Und damals war es eben so bei About You, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, 2018, dass wir eigentlich wirklich mit diesem krassen Wachstum klarkommen mussten. Also eigentlich eher die andere Richtung, weil wir einfach von Anfragen überhäuft wurden, was natürlich auf der einen Seite eine Luxussituation ist, aber auf der anderen Seite auch so einen gewissen Wachstumsschmerz mit sich bringt, weil unser Team auch sehr schnell gewachsen ist und dementsprechend einfach andere Themen und Herausforderungen, mit denen man da konfrontiert war.
Wie viele Leute wart ihr denn ungefähr in deiner Abteilung?
Ich glaube, als ich gestartet habe, waren wir so 15 Leute. Als ich gegangen bin, waren wir so um die 40 Leute. Und wow, das war dann 2,5 Jahre später. Also da hat sich ganz schön was getan in der Zeit.
Ja, beeindruckend. Ich hatte gesehen, dass du dann nach knapp einem Jahr auch Teamlead geworden bist. Wie war das so für dich, die erste Führungsposition zu haben?
Ja, das war erstmal also tatsächlich in der Situation für mich auch fast ein bisschen überraschend. Also ich habe mich total gefreut, aber auch natürlich diesem Wachstum geschuldet. Also irgendwann kamen wir an den Punkt, wo dann damals meine Chefin gesagt hat, so, es braucht jetzt hier eine neue Ebene und wir müssen hier ein bisschen Struktur reinbringen und ich muss einfach auch ein bisschen Verantwortung abgeben. Und dann Ja, waren wir damals, ich erinnere mich noch gut, im Auto, auf der Autofahrt zu einem Kundentermin und hat sie mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, zusammen mit einer anderen Kollegin eins dieser Teams zu übernehmen. Und ich habe mich total gefreut. Und dann war es ja irgendwie ein aufregender Schritt, aber teilweise schon auch herausfordernd, weil ich natürlich aus diesem Team kam, mit vielen in dem Team auch ja eigentlich befreundet war, kann man sagen, oder das auch teilweise immer noch bin, aber es ist natürlich schon eine besondere Situation, dann ja diese Verantwortung zu bekommen, und war schon eine Umstellung, aber hat total viel Spaß gemacht.
Und ihr wart eine Doppelspitze?
Genau, ja.
Stelle ich mir aber auch herausfordernd vor, wenn man immer so einen Sparring-Partner hat, mit dem man sich absprechen muss.
Ja, also wir waren total unterschiedliche Typen. Wurden beide damals gefragt, natürlich, ob wir uns das vorstellen können mit der jeweils anderen Position, konnten es uns aber mit keiner anderen sozusagen so gut vorstellen. Und es hat irgendwie total gut gepasst, weil die Kollegin, mit der ich das gemacht habe, so ein About-You-Urgestein war, also eine andere Genese in der Entwicklung, und ich so von außen kam und wir irgendwie ja wirklich unterschiedliche Stärken und vielleicht auch Schwächen hatten und uns dementsprechend einfach echt gut ergänzt haben. Also es gab echt keinen Punkt, glaube ich, wo eine von uns das bereut hat, sondern eigentlich war es besonders dann auch in dieser ersten Führungsposition total gut, so einen Sparringspartner oder Partnerin zu haben, mit der man sich austauschen konnte. Und ja, für mich echt ein Glücksfall, dass das so kam.
Ihr wart dann auch eine weibliche Doppelspitze, wenn ich das richtig rausgehört habe. Wurde das so direkt akzeptiert oder gab es da auch Probleme, in Anführungszeichen, dass zwei Frauen die Führung übernommen haben?
Da gab es tatsächlich gar keine Probleme, denn es wäre auch fast gar nicht anders vorstellbar gewesen, weil wir, glaube ich, in diesem Team von irgendwann 40 Leuten 37 Frauen waren. Also ein sehr weibliches Team. Aber generell auch, also bei About You war das nie Thema. Also es gab wirklich viele weibliche Führungskräfte und das war wirklich überhaupt kein Thema. Also das wurde von Anfang an akzeptiert und nie hinterfragt, glaube ich.
Auf jeden Fall eine beeindruckende Frauenquote.
Ja, total, total. Also da hat man einfach gesehen, je nach Team, aber das ist ja auch in vielen Verlagen so, dass es einfach Teams gibt, die eher weiblich geprägt sind und andere besonders, dann muss man ja sagen, in der Entwicklung zum Beispiel eher männlich. Also bei About You war es auch wirklich 50-50 damals, fast über das gesamte Unternehmen, aber genau, wir irgendwie ein starkes Girls-Team.
Sehr cool. Ja, im Februar 2020 war das ganze Jahr, dass du Führungskraft geworden bist. Wir wissen, glaube ich, alle, was dann ab März 2020 passiert ist. Das stelle ich mir auch schwer oder auch herausfordernd vor, dann plötzlich aus dem Homeoffice heraus ein Team zu leiten, oder?
Ja und nein. Das Gute war ja, dass man irgendwie noch nicht so kommen sah, was da kommt. Für alle war es neu. Also deshalb ist es irgendwie alles ganz natürlich passiert. Und was wirklich ein Vorteil war bei About You, dass wir einfach natürlich schon sehr digital gearbeitet haben. Also das Setup, aus dem Homeoffice zu arbeiten, das existierte quasi. Also es gab hier und da vielleicht irgendwie dann kleine Tool-Probleme oder wie wähle ich mich da jetzt von zu Hause wirklich ein? Also es war noch nicht alles komplett eingespielt, aber das Setup stand. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil im Vergleich zu anderen Unternehmen, die dieses Setup gar nicht hatten, weil sie einfach immer aus dem Büro gearbeitet haben. Aber trotzdem diese Situation, wir waren eigentlich vorher immer im Büro und jetzt alle so aus dem Homeoffice, war erstmal neu und eine Umstellung, aber es hat echt erstaunlich gut geklappt. Also wir haben dann, ich glaube, am Anfang war es wirklich so, dass wir uns jeden Tag so einen Teamcall eingestellt haben und alle jeden Morgen einmal so einen kleinen Umriss, Abriss des letzten Tages und so einen kleinen Überblick gegeben haben, an was sie gerade arbeiten, dass wir uns da nicht aus den Augen verlieren und einfach in Kontakt bleiben. Aber ja, an sich hat das sehr gut funktioniert.
Okay, also hattet ihr auch die Gelegenheit, direkt quasi 100% Homeoffice zu machen. Das war kein Thema für euch.
Also ja, es war wirklich so, ich glaube, es war der 16. März oder so. Es war irgendwie, glaube ich, so ein Tag, den alle dann irgendwie noch im Kopf hatten. Und da haben wir gesagt, okay, ich glaube, es waren Donnerstag und dann Freitag. Montag testen wir es einfach mal mit dem Unternehmen, wie es wäre, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Und dann haben mich irgendwie meine Kolleginnen noch ausgelacht, weil ich meinen großen Bildschirm mitgenommen habe, damals eine Moja. Ich gesagt habe, nee, ohne meinen großen Bildschirm kann ich nicht arbeiten, auch wenn es nur ein Tag ist. Ja, und im Endeffekt habe ich tatsächlich einfach dieses Büro nie wieder mit allen zusammen gesehen. Also es war dann einfach der Abschied in diese zwei Corona-Jahre, total verrückt eigentlich und auch irgendwie traurig im Rückblick, dass es nie wieder so diese Office-Situation mit allen gab, die eigentlich auch echt immer cool war bei About You. Aber ja, hat dann auch so geklappt.
Ja, war auf jeden Fall eine sehr kluge Entscheidung mit dem großen Bildschirm. Absolut. Ja, du hast schon angesprochen, es gab dann nochmal einen Abschied, du hast die Stelle nochmal gewechselt. Wie kam das zustande? Wie kam der Wechsel zustande?
Ja, das war wirklich, also das war überhaupt nicht jobbedingt. Ich habe mich bei About You sehr wohl gefühlt und war auch wirklich, ja, wie gesagt, sehr froh über die Möglichkeiten, die ich da hatte, auch in meiner persönlichen Entwicklung. Das war dann eher ein privater Schritt, weil tatsächlich mein Freund damals ein Jobangebot in München bekommen hat. Und ich dann überlegt habe, ob das nicht auch nochmal ein interessanter Schritt wäre für mich, aber eher was die Stadt angeht, als jetzt wirklich den Job, den ich wechseln wollte zu dem Zeitpunkt. Es war aber klar, oder für mich war eigentlich klar, dass ich mir jetzt nicht hätte vorstellen können, komplett aus dem Homeoffice zu arbeiten. Und ich weiß auch gar nicht, ob das bei About You, also ich glaube nicht, dass es komplett möglich gewesen wäre. Und dann habe ich eben nochmal überlegt, ja, welcher nächste Schritt wäre für mich spannend oder was ist ein Bereich, in dem ich gerne Wissen aufbauen würde, das ich bisher noch nicht habe. Und den Podcast-Bereich oder das Medium-Podcast fand ich immer cool. War damals auch noch nicht so sehr verbreitet wie jetzt, aber natürlich haben auch schon viele Podcasts gehört. Aber für mich eben ein Bereich, den ich bisher einfach so aus beruflicher Perspektive noch nicht wirklich kennengelernt hatte oder nur so am Rande. Und genau, da bin ich auf diese Stelle aufmerksam geworden bei ProSieben, damals in deren Podcast-Team und dachte, Vermarktungserfahrung habe ich ja quasi dann also sowohl bei Gruner, aber dann natürlich auch bei About You gesammelt und bin dann da in das, also zu 7-1 Audio gewechselt, was quasi wie so ein internes Startup eigentlich bei ProSieben war. Deshalb auch echt cool, weil so ein kleiner Bereich, der im Wachstum war, damals noch so ein bisschen unter dem Radar mitgeschwommen ist und irgendwie alle Freiheiten hatte. Und ja, deshalb auch ein guter Schritt für mich und ein gutes Team, aber während Corona und deshalb, ja, bedingt cool zum Start, weil ich gerne natürlich meine Kollegen alle auch persönlich kennengelernt hätte. Aber auch das hat erstaunlich gut funktioniert, muss man sagen, obwohl dann aus dem Homeoffice.
Und du bist dann aber nach München gezogen und hast dann da auch mehrere Jahre gelebt und dann gingst du zurück nach Hamburg quasi.
Genau, okay. Aber ich bin damals quasi open, also es gab jetzt, ich habe nicht gesagt, nach 2 Jahren will ich auf jeden Fall wieder nach Hamburg. Also für uns eher der Schritt, nochmal eine neue Stadt zu sehen, weil ich ja da dann schon länger in Hamburg war, als ich es eigentlich ursprünglich geplant hatte sozusagen. Und dann sind wir genau nach München gezogen und dann aber leider eben wegen Corona fast 100% im Homeoffice, was fachlich überhaupt kein Problem war. Also auch digital hat es gut geklappt, in die Themen reinzukommen. Ich hatte echt ein richtig nettes Team und damals auch noch im Aufbau. Also tatsächlich habe ich es am Anfang, habe ich die Themen zu zweit mit meinem Chef betreut. Also auch da wieder die Situation, dass es gerade extrem im Wachsen war, dieses Team und dieser Bereich. Also genau, von daher da so eigentlich zum Start mit dabei. Und ja, aber trotzdem eben schade, dass der persönliche Kontakt dann ein bisschen zu kurz kam.
Ist dir das leicht gefallen, dann wieder so in diese klassische Vermarktung reinzugehen?
Jein. Also About You war ja schon auch Vermarktung, muss man sagen. Für mich total spannend, eben dieses Medium Podcast nochmal besser kennenzulernen. Von daher war es jetzt nicht, also klassische Vermarktung ja, aber natürlich für ein Medium, in das ich mich auch erstmal reinfuchsen musste, weil man muss schon sagen, dass die Podcast-Vermarktung anders funktioniert als die klassische Print-Vermarktung, einfach weil die Kundenstruktur eine andere ist, weil die KPIs, anhand derer der Erfolg von Kampagnen gemessen wird, andere sind und von daher erstmal auch wirklich ja für mich interessanter reinzukommen und sich da reinzufuchsen Und mit Kunden hatte ich ja auch bei About You Kontakt, hatte da ja auch einen großen Kundenkreis, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe. Von daher eigentlich die Umstellung gar nicht so groß. Nur das Inventar, das vermarktet wurde, war ein anderes.
Jetzt haben wir natürlich ja auch gerade einen Podcast am Laufen. Also die Begeisterung für Podcasts merkt man auf jeden Fall. Hast du denn irgendwelche Favorite Podcasts?
Ja, da bin ich ein Zeitkind, aber das war ich auch schon, bevor ich zur Zeit gewechselt bin tatsächlich. Also ich höre viele Zeit-Podcasts. Ich höre gerne Alles Gesagt, zum Beispiel eigentlich fast täglich Was Jetzt. Ich höre aber auch den Frühdenker von der FAZ viel. Klassisch angefangen mit Hotel Matze, das hören, glaube ich, viele, von Matze Hielscher mag ich gerne. Das sind viele Podcasts, die es da gibt, aber das sind eigentlich so die, die ich am häufigsten höre, würde ich sagen.
Okay, da ist jetzt auch gerade schon das Zauberwort Zeit gefallen. Für diejenigen, die dich nicht kennen, du bist mittlerweile bei der Zeit im Business Development. Was genau machst du da?
Was mache ich da? Das ist eine gute Frage. Und tatsächlich kann man das auch gar nicht so einfach erklären, weil wir ganz viel machen. Genau, wir sind ein Team, das aus drei Leuten besteht. Wir sind angedockt an die Geschäftsführung von der Zeit. Und arbeiten eng zusammen, einmal eben mit, ja, wie gesagt, der Geschäftsführung, der Geschäftsleitung. Aus diesem Gremium entstehen eigentlich viele Projekte, an denen wir arbeiten. Und ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Projektmanagement auf der einen Seite und dann aber auch viel inhaltlicher Unterstützung im Sinne von Recherchen und Analysen, Wettbewerbsanalysen, die wir erstellen zu unterschiedlichen Themen. Und die Voraussetzung für Projekte, an denen wir arbeiten, ist eigentlich immer, dass es interdisziplinäre Themen sein müssen. Also wir kommen eigentlich immer dann mit rein, wenn es darum geht oder wenn Themen kein klar definierbares inhaltliches Zuhause haben. Und das kann aber von bis sein. Das können Akquisitionsprojekte sein, die wir mit betreuen, wo wir ja auch in die Recherche und Analyse gehen und schauen, macht das für uns Sinn, Unternehmen oder bestimmte Produkte auch zu machen und zu kaufen, zu übernehmen zum Beispiel, bis hin zu Kooperationen mit verschiedenen Partnern und Kunden, die wir umsetzen, die aber eben dann nicht zum Beispiel nur aus der Vermarktung kommen oder nur aus dem Vertrieb, sondern wo einfach verschiedene Gewerke von der Redaktion übers Marketing, Vermarktung, also eigentlich arbeiten wir mit allen Bereichen des Hauses zusammen an verschiedenen Stellen, dann zusammenkommen. Und da koordinieren wir viel, unterstützen mit Projektmanagement, genau.
Das ist ja dann doch auch nochmal ein großer Schritt von dem Podcast-Startup von ProSiebenSat.1 zum klassischen Zeitverlag, Business Development, auch nochmal ein anderes Feld. Ist dir das leicht gefallen?
Das war ein großer Wunsch von mir tatsächlich. Also ich habe immer inhaltlich, wie man gerade auch schon gehört hat, ich bin irgendwie Zeitfan, war das schon immer. Und habe immer so ein bisschen auch geschielt auf die Zeit und dachte immer, wenn ich irgendwann nochmal zurückgehe in den Verlag, was ich mir immer gut vorstellen konnte, dann würde ich gerne zur Zeit gehen. Und habe dann auch in dem Vermarktungsjob gemerkt, dass es zwar Spaß gemacht hat, dass ich aber in der Richtung nicht für immer meinen Weg sehe, also dass ich mich nicht für immer in der Vermarktung sehe. Und dafür war es aber auch gut, nochmal dieser Schritt und diese Erfahrung. Also ich bereue das überhaupt nicht und tatsächlich bringt es mir jetzt auch für meinen neuen Job wieder viel, zum Beispiel auch dieses Medium Podcast nochmal besser zu verstehen. Und ich habe ja mit so vielen unterschiedlichen Stakeholdern und Ansprechpartnern zu tun, dass auch die Erfahrung aus der Vermarktung mit unterschiedlichen Charakteren umzugehen, rauszufinden, was deren Ziele sind, welche Agenda die vielleicht haben. Das hilft mir total, auch in diesem Job. Und ich habe mir dann aber persönlich noch mal mehr diese Vielseitigkeit gewünscht, die jetzt der neue Job mit sich bringt. Und von daher war das natürlich schon erstmal herausfordernd, weil ich würde sagen, ein wichtiger Aspekt, diesen Job gut zu machen, ist es auch, in Kontakt mit vielen Bereichen des Unternehmens zu stehen. Sprich, ich muss erstmal ganz viele Menschen kennenlernen. Mein Chef hat mir damals erstmal für die ersten 3 Wochen den Auftrag gegeben, erstmal ganz viel Kaffee trinken zu gehen. Er hat mir dann damals eine große Liste mitgegeben mit Menschen und Leuten aus dem Verlag, die ich kennenlernen soll, was mir total geholfen hat. Und genau, aber inhaltlich hat auch das eigentlich gut funktioniert. Aber natürlich, und das mag ich aber total an meinem Job, ist jedes Projekt irgendwie wieder neu, bringt neue Herausforderungen mit sich und viel auch Zwischenmenschliches raushören, welche Abteilung verfolgt jetzt hier welche Ziele, viel Kommunikation, und das bringt aber viel Spaß.
Klingt auf jeden Fall nach sehr vielen Stakeholdern, die da involviert sind. Von daher ist es, glaube ich, ganz clever, da einmal sich durchzucoffee-callen.
Total, ja, auf jeden Fall.
Gibt es denn für dich auch so einen typischen Arbeitsalltag, oder ist das wirklich total projektabhängig?
Es ist schon sehr projektabhängig. Und ich würde sagen, so die größte Herausforderung in meinem Job ist es wirklich, diese Selbstorganisation hinzubekommen, weil es eigentlich, also wir arbeiten sehr autark, also wir drei in unserem Team auch sehr autark auf Projekten, und wie du gerade schon gesagt hast, eben mit vielen unterschiedlichen Stakeholdern und Ansprechpartnern, die uns eben mit Projekten beauftragen, und deshalb hat keiner außer uns selbst die Übersicht an, also natürlich sozusagen unsere Vorgesetzten wissen schon, an welchen Projekten wir arbeiten, aber es ist an uns, uns da selbst zu organisieren und uns die Zeit so einzuteilen, dass wir allen Projekten gerecht werden. Und das geht mal besser und mal schlechter, und ja, viel Priorisierung und tatsächlich dann auch ja, die Herausforderung oder auch die Pflicht, um den Job gut zu machen, dann auch mal Nein zu sagen zu Themen und Projekten, wenn man merkt, man kann nicht mehr allem gerecht werden sonst.
Das heißt, ihr habt auch immer mehrere Projekte parallel laufen?
Ja, genau.
Okay, wie viele sind das so ungefähr?
Auch das variiert, weil es natürlich Projekte gibt, die sehr zeiteinnehmend sind. Andere laufen quasi so nebenher. Im Moment arbeite ich so an 4 größeren Themen.
Okay, ja, da muss man sich auf jeden Fall gut organisieren, gerade mit anderen Personen, die dann noch im Boot sitzen.
Ja, total. Also tatsächlich ist es ganz lustig, weil ich irgendwie zumindest persönlich immer dachte, wenn man hier mit der HMS durch ist, dann, ja, also man lernt in den Praxisprojekten sehr viel, aber ich dachte nicht, dass das nochmal so relevant wird für meinen Job. Und ich habe eigentlich fast jeden Tag das Gefühl, ich arbeite an einem kleinen Praxisprojekt. und genau, das ist irgendwie schön, dass man dann doch wirklich so viel praxisrelevantes Wissen, oder ich jetzt spezifisch für meinen Job, da nochmal mitnehmen konnte.
Ja, im Gespräch mit anderen Alumni hört man auch immer raus, dass diese Praxisprojekte auch ganz gute Stresstests dann für die Realität sind.
Mhm, absolut, absolut. Also hier in diesem Raum haben wir eine sehr hysterische Nacht verbracht. Vielleicht keine ganze Nacht, aber ich glaube, wir saßen hier so bis 2:30, 3:00, also es war wirklich nochmal alles über den Haufen geworfen am Abend vorher, und ja, man lernt auf jeden Fall im Team zu arbeiten und wirklich dann auch mit Deadlines umzugehen, mal besser, mal schlechter, wie man daran sieht, aber es bereitet einen doch ganz gut dann auch auf die Praxis vor, ja.
Du hast ja gerade schon erwähnt, dass die Zeit als typisch Hamburger Unternehmen für dich auch immer so eine gewisse Stellung eingenommen hat und dass das auch ein Wunsch von dir war, dort mal zu arbeiten. Gibt es noch weitere Wünsche, die du dir irgendwie in der beruflichen Hinsicht noch erfüllen möchtest?
Ich würde sagen, aktuell bin ich wirklich schon an einem Punkt, mit dem ich ganz happy bin und bei dem ich gerade eher eine gute also einmal diese Vielseitigkeit, die ich mir gewünscht habe. Ich mag das, dass wir sehr eigenverantwortlich und autark auch arbeiten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch eine gute Ausgangsposition, um sich dann, wenn man das möchte, irgendwann auch nochmal ein bisschen zu spezialisieren und in eine bestimmte Richtung dann innerhalb des Verlages weiterzuentwickeln. Das ist natürlich der Vorteil, weil man mit so vielen Bereichen zusammenarbeitet, bekommt man auch einen ganz guten Einblick in die Arbeit oder in Themen, ja, denen man sich einfach noch mehr annehmen könnte. Und von daher, genau, ist mein Wunsch gerade, dieses Mal auch noch länger im Unternehmen zu bleiben und mich da einfach weiterzuentwickeln. In welche Richtung das sein wird, kann ich aber gerade noch nicht sagen.
Wir haben gerade auch das Thema Business Development. Also ich bin gerade im dritten Term, da belegen wir gerade dieses Modul. Da geht es ja auch viel um Gründen. War das für dich auch mal ein Thema oder stand für dich schon fest, dass du eher Arbeitnehmerin sein möchtest?
Oh, gute Frage. Also ich bewundere Menschen, die selbst gründen, total. Ehrlicherweise war es für mich nie wirklich eine Option. Ich bin ein Mensch, der doch einen gewissen Grad an Sicherheit und Struktur braucht. Und manchmal denke ich natürlich schon, ach, es wäre natürlich, meine Arbeitszeit wäre viel besser investiert, wenn ich das für mich machen würde oder für eine Sache, hinter der ich zu 100% stehe. Aber irgendwie bin ich dann doch immer wieder schnell an den Punkt gekommen, dass ich mich eigentlich in diesem Unternehmensumfeld sehr wohl fühle. Also von daher, ja.
Ja, der Jahrgang MM24, also der Abschlussjahrgang von diesem Jahr, steht kurz davor, das Studium zu beenden. Gibt es etwas, das du gerne jemandem auf den Weg geben möchtest, der vielleicht vor seinem ersten Job steht?
Ich glaube, was rückblickend mir geholfen hätte, wenn mir jemand gesagt hätte, mach dich nicht verrückt, was den ersten Schritt angeht oder auch mit Blick auf die Stringenz, die so ein Lebenslauf vielleicht haben muss. Also ich habe mir damals viele Gedanken darüber gemacht, ob nächste Schritte Sinn machen. Und ich war nie eine Person, die jetzt so dieses klare Zielbild vor Augen hatte. Es gibt ja Leute, die wissen genau, wo sie irgendwann mal landen wollen, in welcher beruflichen Position sie sich sehen. Und ich musste das für mich herausfinden, und für mich war es total wertvoll, so viele unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass es auch an keiner Stelle negativ war, sondern eigentlich eher positiv, mit in so unterschiedlichen Unternehmensumfeldern zu arbeiten, mit so vielen unterschiedlichen Charakteren und Persönlichkeiten und auch verschiedene Geschäftsmodelle kennenzulernen. Und von daher wäre tatsächlich meine Empfehlung eher, seid mutig und probiert aus. Und über Ausprobieren merkt ihr dann, was sind eure Stärken, was sind vielleicht Dinge, die ihr nicht möchtet. Und über dieses Nicht-Wollen kann man ja auch rausfinden, was dann sozusagen die richtigen Schritte für einen selbst sind. Also ausprobieren ist, glaube ich, ja ein Tipp, den ich jedem, also mutig sein und ausprobieren, genau. Und dann auch tatsächlich ehrlich und authentisch, aber auch in Positionen sein und auch hinterfragen. Und für mich war es auch immer gut, wenn ich gemerkt habe, ich bin gerade an einem Schritt, wo ich vielleicht inhaltlich gerade nicht so happy bin oder mit bestimmten Konstellationen oder Situationen, die mir gerade im Job widerfahren. Und da hat's mir, oder war es immer ein guter Weg für mich, auch wirklich ehrlich zu sein, mit meinen Vorgesetzten Themen anzusprechen, Fragen zu stellen. Und das ist immer auf offene Ohren gestoßen und eher auch auf Dankbarkeit für die Ehrlichkeit, würde ich sagen. Also ich glaube, man sollte nicht zu lange in Situationen fahren, wo man denkt, hier läuft gerade was vielleicht nicht so richtig oder ich will mich vielleicht noch mal in eine andere Richtung entwickeln. Also sprecht solche Dinge auch offen an.
Okay, also Ehrlichkeit quasi und auch immer offen sein für die Entwicklung, weil das in viele verschiedene Richtungen gehen kann, wie man bei dir ja gemerkt hat.
Total. Und was ja lustig ist, darüber habe ich kürzlich mit einem Kollegen gesprochen bei der Zeit, der das auch gesagt hat mit Blick auf Unternehmensstrategie. Oft ist es ja so, dass Dinge vielleicht eher zufällig passieren oder Entscheidungen jetzt gar nicht auf Basis einer langfristigen Strategie getroffen werden. Im Rückblick macht aber vieles Sinn. Und ich finde, das kann man auch gut auf den eigenen Werdegang übertragen. Berufliche Entscheidungen folgten auch bei mir nicht immer der langfristigen Strategie. Im Rückblick war es aber gut, dass ich jeden Schritt gegangen bin und hat mich weitergebracht.
Ich muss auch sagen, als Außenstehende liest sich dein Lebenslauf auf jeden Fall sehr gut. Es wirkt auf jeden Fall nach einer sehr runden Sache.
Freut mich.
Auch wenn wir jetzt, wie wir erfahren haben, nicht alles immer so direkt geplant war, sondern sich halt auch viel einfach ergeben hat.
Ja, total. Also genauso wie es im Beruflichen oder auch in Unternehmen so ist, vieles ist irgendwie opportunitätsgetrieben. Und ich glaube, so sollte man das auch in der eigenen beruflichen Laufbahn oft machen. Einfach auf den Bauch hören, schauen, was fühlt sich jetzt gerade gut an und Möglichkeiten und Chancen beim Schopfe packen. und einfach ausprobieren.
Ja, umso schöner, dass du dich gerade bei der Zeit so wohlfühlst und dass sich genau das sehr gut anfühlt. Vielleicht noch eine kleine abschließende Frage. Ich hatte gesehen in deinem Porträt, dass du sehr gerne reist. Hongkong, New York, Istanbul wurden da genannt. Und du hattest ja auch schon erwähnt, dass du nach dem Abi erstmal nach Melbourne bist. Hast du irgendwelche Reisepläne noch für dieses Jahr?
Dieses Jahr habe ich tatsächlich so die große Reise schon hinter mir. Also als nächstes geht's nach Dänemark. Da war ich tatsächlich auch bisher nur in Kopenhagen. Da freue ich mich auch drauf. In die dänische Prärie. Aber ich war Anfang des Jahres in Südafrika und in Namibia. Und besonders, also Südafrika war auch cool. Aber Namibia war wirklich... hat mich total beeindruckt. Wir waren da im Etosha Nationalpark und ich habe mich gefühlt wie in einer Tierdoku. Man kann da alleine mit dem Auto durch diesen riesigen Nationalpark fahren und so von Angesicht zu Angesicht mit einem Elefanten, Zebras und diese Weite. Das hat mich echt, hat mich beeindruckt und hat sehr gut getan.
Schön. Wo ging eigentlich eure Medienreise hin?
Die Medienreise, ja, das ist auch ein Tipp und stand tatsächlich immer auf der Agenda und ich habe mich so gefreut, dass es wahr geworden ist mit der Medienreise. Sie waren erst für ein paar Tage für einen Zwischenstopp in Dubai. Das war auch nett und irgendwie mal ganz spannend zu sehen. Aber danach sind wir weitergeflogen nach Japan und waren dann in Tokio, in Kyoto und für einen Tag in Osaka. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, weil es so anders ist, also besonders die Kultur und die Menschen und der Umgang miteinander und auch ja so die Business-Attitüde ist auch nochmal eine andere. Ich glaube, wenn man Armin Rott darauf anspricht, dann hat er da auch die ein oder andere lustige Story zu berichten von dieser Medienreise. Also Japan, eine Reise wert.
Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr legendären Medienreise. Ich weiß nur, dass ein Karaoke-Mikrofon auch, glaube ich, in Armin Rotts Büro liegt.
Ja, ist es so. Ja, stimmt. Armin Rott ist auf jeden Fall, ja, Karaoke ist, aber ja, hat mich gefühlt durch die ganze HMS-Zeit begleitet. Also hier in Hamburg ist ja die Thai-Oase legendär, in der auch viele Partys und die Rallyes zum Studienstart irgendwann dann gelandet sind. Genau. Und ja, also Karaoke gab es auf jeden Fall in Japan auch viel. Ja.
Okay, du hast auf jeden Fall viel Lust auf die Medienreise gemacht. Der Jahrgang jetzt über uns war tatsächlich auch in Dubai und dann in Seoul.
Oh, cool. Ja.
Ich befürchte, da geht's leider für uns jetzt nicht mehr hin, aber die Medienreisen sind ja an sich echt eine tolle Sache.
Total. Also wisst ihr noch nicht, wohin es geht?
Nee, wir erfahren das leider erst nächstes Jahr. Ja, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit in der dänischen Prärie.
Vielen Dank.
Und vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr spannend.
Danke dir.
Das war auch schon die Folge mit Sarah. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn euch die Episode gefallen hat. Bis bald.